Podcast rund um toxische Beziehungen. Von und mit Turit Müller.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutiges Herz. Heute wieder mit der Frage einer Hörerin oder besser müsste ich sagen, mit den Fragen. Ich lese sie einfach mal etappenweise vor und antworte dann direkt. So, ich denke, ich bin jetzt mitten in der Heilungsphase und jetzt wird mir klar, wieso er die Abhörtechnik verwendet hat, damit er mich so richtig verwirren kann. Er hat immer wieder Sachen gemacht, welche ich am Vortag in der Wohnung erwähnt habe. Und ich muss sagen, es hatte es in sich. Das sind natürlich so ein bisschen die härteren Auswüchse, die ein, ich sag mal, Rosenkrieg in einer Beziehung mit einer narzisstischen Person nehmen kann. Aber es kommt immer wieder vor, dass es solche Kontrolltechniken gibt, dass es Stalking gibt, dass es Abhören gibt, dass es Videoüberwachung gibt, E-Mails hacken gibt, Tracken von Autos gibt und ähnliches. Und auch genau dieses Muster ist mir jetzt schon öfter auch über den Weg gelaufen, dass es die Möglichkeit gibt, durch das Abhören genau das zu tun, wo die Person dann vorher schon gebrieft ist, das wird zum Beispiel mein Gegenüber ärgern, das wird mein Gegenüber verunsichern. Das ist die furchtbare Erwartung des Gegenübers, was im schlimmsten Fall passieren kann. Und die erfüllt sich dann. Es kann einem auch so einfach manchmal vorkommen, als wäre das durch Abhören passiert, weil es so etwas wie ein narzisstisches Playbook zu geben scheint. Manchmal kommt es einem direkt so vor, weil die Verhaltensweisen dann doch manchmal erwartbar sind oder ähnlich auch von Fallgeschichte zu Fallgeschichte. Aber manches davon ist eben dann nicht nur unsere Imagination, sondern manches davon basiert dann wirklich darauf, dass so etwas wie Abhören zum Beispiel passiert. Es tut mir sehr leid, dass dir das widerfahren ist. Ich bin sehr froh, dass du es rausgefunden hast, dass du dir da geglaubt hast. Das ist ja auch eine Herausforderung in solchen Situationen, wo wir selber vielleicht dann auch schon ein bisschen verunsichert sind, auch durch das Gaslighting des Gegenübers. Uns dann da ernst zu nehmen mit dem Gefühl, da stimmt was nicht. Ja, da hat er möglicherweise seine Ohren irgendwo im Spiel. Und es klingt so, als ob du damit, auf einem guten Weg bist. Ich weiß nicht, ob du eventuell auch danach suchst oder suchen lässt, vielleicht auch von Menschen, die sich damit auskennen, wie das Abhören funktionieren konnte, sodass du das vielleicht auch abstellen kannst. Das wäre natürlich wünschenswert. Manchmal ist sowas auch im Handy, denke ich. Aber genau, da kann man sich im Zweifel auch an die Polizei wenden, die einen da gegebenenfalls auch beraten kann, wie man da auch auf der technischen Seite sozusagen mit umgehen kann. Wenn man sich an die Polizei wendet, ist immer zu bedenken, das gilt zumindest für Deutschland, ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, Menschen kommen ja aus verschiedenen Gegenden auch zu mir, dass es Straftatbestände gibt, wo die Polizei verpflichtet ist, einzugreifen. Das heißt, es ist eine gute Idee, sich vorher gegebenenfalls anwaltlich schlau zu machen, welche Straftatbestände das sind, damit man sich vorher überlegen kann, was erzähle ich, denn es ist ja nicht immer in unserem Interesse, jedenfalls nicht zu jedem Zeitpunkt, alles zur Anzeige zu bringen, wenn wir zum Beispiel gerade dabei sind, in einer sensiblen Phase unbemerkt auszuziehen oder die Adresse noch nicht gewechselt haben oder uns in einem Sorgerechtsprozess befinden, der empfindlich ist, oder es kann unterschiedliche Gründe geben, warum eine Anzeige nicht zielführend ist, eskalierend ist oder zum gegebenen Zeitpunkt einfach nicht strategisch geschickt ist. Das heißt, wenn wir nicht versehentlich eine Anzeige herbeiführen wollen, macht es Sinn, sich da einmal schlau zu machen. Was kann ich eigentlich erzählen? Das einmal dazu. Ich lese mal weiter. Und ich weiß bis heute nicht, ob er weiß, wer er ist oder was er macht, obwohl ich es ihm schon mehrmals gesagt habe. Nur, er ist genau gleich wie seine Mutter. Aber sie sagt auch nichts. So tappen wir im Dunkeln, ob sie es wirklich wissen, was sie haben, oder ob sie es nicht wissen. Er ist auch freundlich und macht, was man ihm sagt. Ja, das ist das Verwirrende, ne? Dass es immer wieder auch einfach Erlebnisse gibt, die uns gaslighten, dass diese Personen nach wie vor freundlich sind, hilfsbereit sind, kooperativ wirken und dann kommt auf der anderen Seite möglicherweise so etwas wie das Abhören und da nicht an sich selbst zu zweifeln, ist schon eine Herausforderung. Auch dass wir, wenn wir die Familie kennen, was ja bei längeren Beziehungen meistens der Fall ist, sehen können, wo es vielleicht herkommt. Das ist natürlich häufig der Fall. Es klingt so, als ob du ihn mit der Diagnose, sag ich mal in Anführungsstrichen, konfrontiert hast, die du die du für wahrscheinlich hältst, nämlich Narzissmus. Das ist natürlich etwas, da bin ich froh, dass das nicht weiter eskaliert ist offenbar, wobei wer weiß, ob nicht diese Abhöraktion eine Form der Eskalation ist. Denn das ist natürlich etwas, was nicht unbedingt sinnvoll ist, ne? Dass wir das Wort aussprechen, dass wir da die Konfrontation suchen. Denn das ist natürlich eine große narzisstische Kränkung, für jemanden zu hören, auf gut Deutsch gesagt, du hast eine Persönlichkeitsstörung im Zweifelsfall. Wir wissen ja nicht unbedingt als Laien, ist es wirklich irgendwie narzisstisch, ist es wirklich so weit ausgeprägt, dass es eine Persönlichkeitsstörung ist, aber das kommt natürlich auf der anderen Seite so an oder wird von uns vielleicht auch manchmal so empfunden. Und das kann einfach weiter eskalieren. Das kann gegebenenfalls sehr unangenehm bis hin zu auch sehr gefährlich werden. Und ich bin froh, dass es zumindest keinen offenen Ausbruch gegeben hat. Du wirst wissen, inwiefern das in einem zeitlichen Kontext steht, zu dem Beginn dieser Abhörmaßnahmen. Ja, es ist oft so, dass wir diesen Wunsch haben, ne, zu konfrontieren und den Wunsch haben gegebenenfalls, auch wenn wir, ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir war und in welcher Phase, aber oft ist es ja so in der Phase, wo wir noch um die Beziehung kämpfen, wo wir noch Hoffnung haben, dass wir einfach denken, oh schön, es gibt ein Wort dafür, dann kann man es auch heilen und adressieren. Und das ist natürlich das, was wir dann auch versuchen, ne? Nach wahrscheinlich sehr langer Zeit, wo wir einfach gemerkt haben, irgendwas geht in unserer Beziehung bergab und wir sind traurig und wollen das stoppen und dann gibt es ein Wort. Und dann wollen wir natürlich die andere Person darüber aufklären, dass es hier Handlungsbedarf gibt und dass es vielleicht die Möglichkeit gibt, Therapie in Anspruch zu nehmen. Und so kommt das oft, diese Konfrontation oder aus der Wut heraus gegebenenfalls auch mal der anderen Person wirklich mal zu sagen, Moment mal, du gibst mir hier immer die Schuld, aber es liegt an dir, du bist ein Narzisst oder du bist eine Narzisstin. Nur, was wir uns dabei klar machen sollten, ist, außer zu dieser narzisstischen Kränkung führt das höchstwahrscheinlich zu nichts, weil ja genau die Einsichtsfähigkeit in der Regel beeinträchtigt ist und die Selbstreflexion und dann gar nicht die Motivation da ist, sich da irgendwie behandeln zu lassen, weil das Problem haben ja die anderen. Das ist ja der Abwehrreflex, der dann losgeht. Das nicht auf sich zu beziehen, nicht selber zu reflektieren, ob da was Wahres dran sein könnte, ob man vielleicht die Menschen im Umfeld verletzt, sondern die Schuld landet sofort wieder bei uns und wir machen uns zur Zielscheibe dieser Wut, dieser Kränkungswut, die dann da entsteht. Das ist gerade in Phasen vor, während, nach Trennungen etwas, wo dann, wenn es zu Gewalt kommt und Ähnlichem, das oft zum Ausbruch kommt. Darum ist das mit Vorsicht zu behandeln. Und vor allen Dingen bringt es nichts, ne? Es ist ein Reibungsverlust, wenn wir uns hier noch einen Konfliktherd suchen. Besser ist meistens dieses Wissen darum, dass es hier irgendeine narzisstische Dynamik, irgendwas Toxisches gibt, was es dann auch wirklich ist, ist ja oft gar nicht so wichtig. Benutzen, um uns entsprechend zu verhalten. Und dass wir die Hoffnung aufgeben, dass das Gegenüber uns versteht. Also Erwartungsmanagement. So, dann lese ich mal weiter. Inwiefern manipulieren? Manipulieren solche Menschen? Meine Tochter kam letztens von einem Besuch zurück, wo sie mit ihm war und fragte mich völlig verwirrt, ob ihre Großmutter ihre Mutter sei. Dazu denke ich ganz klar, er hat ihr dies so eingeredet, da er sie auch zum Lügen animiert, damit ich eben nicht mehr weiß, was ich glauben kann und mich jetzt verwirren möchte, oder? Was meinst du? Ja, das wäre nicht unüblich. Das sind jetzt schwere Geschütze zu sagen, du bist nicht die Mutter, wenn ich das richtig verstehe, sondern deine Mutter oder ja, sei die Mutter. Das habe ich jetzt so auch noch nicht gehört, aber grundsätzlich dieses Erzählen von Lügengeschichten, die eben auch das Kind einnehmen sollen für die eigene Seite gegen das nicht-narzisstische Elternteil, den nicht-narzisstischen Elternteil, das ist sehr typisch. Und ja, ich weiß gar nicht, zum Lügen animiert, da kenne ich jetzt die Hintergründe nicht. Oft ist es ja gar nicht mal so, dass die Kinder dann anfangen zu lügen, sondern sie erzählen eben die Geschichten, die sie gehört haben, weil sie sie für bare Münze nehmen und für wahr halten. Und wir merken das dann gegebenenfalls daran, dass sie sich von uns distanzieren, dass sie Zweifel haben, dass sie komische Dinge sagen, die wir nicht einordnen können. Und das kann uns vor große Herausforderungen stellen. Hier kann es helfen, ich habe das ja in mehreren Podcast-Folgen schon beschrieben, empathisch aufzunehmen, aktiv zuzuhören, um eben dem Kind zurückzuspiegeln, was das mit ihm macht, welche Gefühle und Bedürfnisse es hat, um auf diese Bedürfnisse dann auch reagieren zu können. Das kann manchmal ein Richtigstellen sein, das kann aber auch ganz anders aussehen, zum Beispiel durch eine Handlung, die das Kind braucht, das Vertrauen wiederherzustellen, das dadurch einen Knacks bekommen kann, dass solche Geschichten im Umlauf sind. Gegebenenfalls muss man dann auch schauen, wenn das zu große Ausmaße annimmt, ob man anders intervenieren kann. Hier wieder Stichwort anwaltliche Beratung. Was geht da denn überhaupt in diesem Bereich? Ja, das sind schwierige Zeiten, Zeiten der Trennung, Zeiten der gemeinsamen Elternschaft für ein Kind auch nach der Trennung. Und gerade mit narzisstischen Personen ist das natürlich eine Dauerherausforderung. Jetzt hast du mir gar nicht so ganz direkt eine Frage gestellt, abgesehen von der Frage, und was meinst du? Ich hoffe, ich konnte dir da die Validation, die du dir vermutlich gewünscht hast, ein Stück weit geben. Wenn es noch speziellere Fragen gibt zu Ereignissen, vor denen du stehst, dann lass sie mich gerne wissen. Auch alle anderen, die jetzt vielleicht zuhören, fühlen sich gerne eingeladen, mehr zu erzählen, Fragen zu stellen, wenn sie sich in ähnlichen Situationen befinden. In Kürze gibt es mehr zu diesen Themen rund um Elternschaft in solchen Trennungssituationen. Und ich freue mich bis dahin auf eure Fragen. Hoffe, dass ich dem einen oder der anderen ein paar Impulse mitgeben konnte. Und sage tschüss. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Aber bevor wir ganz auseinandergehen für heute, habe ich wieder eine kleine Einladung. Und zwar morgen, am 15. April, findet in der Lit Lounge, also online, ein Online-Seminar statt, wo ich interviewt werde zum Thema toxische Beziehungsmuster durchbrechen und Heilung finden. Und das findest du auf meiner Homepage unter Termine. Du kannst dort auch Fragen einreichen, die ich dann nach diesem Interview beantworte. Das Ganze beginnt um 19 Uhr. Außerdem möchte ich dich herzlich einladen zu meinem Webinar Gewaltfreie Kommunikation. Das ist eigentlich gedacht für Menschen in der sozialen und pädagogischen Arbeit. Aber das ist natürlich auch ein Tool, das, was wir gerade in solchen Trennungssituationen für den Umgang mit unseren Kindern gebrauchen können. Dieses Seminar findet am 22. April statt. Und am 29. April gibt es das Webinar Mutiges Herz, Schnupper. Paartermin. Das ist also ein Gruppencoaching. Wenn du dir also schon immer mal Coaching gewünscht hast zum Thema, dann wäre das eine Möglichkeit, da mal reinzuschnuppern im Rahmen einer kleinen Gruppe, die mit ähnlichen Themen zusammenfindet. Außerdem findet am 7. Mai das Gruppencoaching online statt für narzisstisches Arbeitsklima sozusagen. Giftiges Arbeitsklima heißt das Webinar, wo wir schauen, wie kann man mit Menschen umgehen oder mit Dynamiken, die narzisstisch, toxisch geprägt sind und die uns im Arbeitsleben begegnen. Und am 10. Mai gibt es dann auch schon den nächsten Gruppencoaching-Schnuppertermin, wozu du dich anmelden kannst. Außerdem möchte ich euch herzlich einladen zum Webinar Beziehungsgift, Befreiung aus toxischen Beziehungen. Wer da also mehr als eine Impulsveranstaltung am Abend besuchen möchte, kann das ganztägig am 12. Juni machen bei der Social Academy. Alle diese Termine findest du unter Termine auf meiner Homepage turit-müller.de und ich freue mich, wenn wir uns dann tatsächlich mal gegenüber sitzen und begegnen. Bis dann!